Herzlich willkommen zu Hebammenkundig, dem monatlichen Thieme-Podcast für Hebammen und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Katharina Kerlen-Petri, ich bin freiberufliche Hebamme in Berlin und Mitherausgeberin der Zeitschrift Hebamme. Heute ist Claudia Reinbey mein Gast. Sie ist leitende Hebamme im Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Berlin. Wir sprechen über vergessene und wiederentdeckte Anatomie und warum das für Hebammen und die Geburtshilfe relevant ist. Herzlich willkommen, Claudia.
Hallo, schön, dass ich da bin.
Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich total, weil ich, glaube ich, wie es dann vielleicht hoffentlich vielen Kolleginnen so gehen wird, in der Vorbereitung ganz viel gelernt habe, weil wir sprechen heute über ein anatomisches Thema, wo man denken könnte, da sind ja Hebammen topfit drin, sind sie nicht, wäre jetzt mal meine Vermutung, nämlich über die Anatomie der Klitoris. Du hältst im November einen Vortrag auf dem Thieme-Kongress und magst du mal sagen, wie du zu dem Thema gekommen bist?
Ja, ihr wisst vielleicht, dass Frau Dr. Mangler ist meine Chefin und das ist ihr originäres Thema. Und sie dann irgendwann festgestellt hat, dass es da wahnsinnigen Forschungsbedarf gab. Das ist bei uns seitdem auch insgesamt im Team Thema Sexualität, das Benennen der Organe und die Klitoris an sich. Und auch da habe ich mich in den letzten Jahren entwickelt, dachte auch, ich bin gut informiert und habe aber gemerkt, dass wir interessiert sind, ja, aber die anatomischen Kenntnisse doch etwas anders sind. Es gibt aber jetzt ein Bild für mich, was ich eigentlich schon immer gesucht habe.
Und das ist welches Bild?
Dass die Klitoris eben nicht nur dieses kleine Knöpfchen ist, was wir natürlich alle als Hebammen schon wussten und beachtet haben, sondern auch die Frage, die ich mir auch als 15-Jährige gestellt habe zu diesem sogenannten G-Punkt, wo ist der überhaupt? Und dass das jetzt als Organcluster mit der Größe des, der Klitoris deutlich besser zu erklären ist, über die Empfindungen in dem Gesamtorgancluster und nicht an einer Stelle.
Ja, also das war für mich auch nochmal sehr spannend an den Zeichnungen zu sehen, wobei man sagen muss, dann geht's schon los. Ich habe mir in Vorbereitung die aktuelle Ausgabe der Hebammenkunde genommen und will die gar nicht bashen, sondern ich glaube, das ist mit vielen anderen Lehrbüchern auch und Frau Mangler sagt das ja auch für die ärztlichen Lehrbücher, dass die Klitoris kommt da einfach nicht vor oder sie kommt eben als dieses Knöpfchen vor.
Ne? Genau.
Und vielleicht müssen wir als allererstes unseren HörerInnen mal oder du erklären, wie sie denn aussieht. Also zeichnen wäre jetzt besser, aber ich glaube, wir kriegen das auch beschreibend hin.
Genau, unsere anatomischen Kenntnisse sind ja ganz gut. Wir können das uns gut vorstellen und auf jeder Zeichnung ist höchstens mal so ein genanntes Knöpfchen oder Kitzler zu sehen gewesen. Und inzwischen wissen wir aber, dass in dieser Vulva die Klitoris eingebettet ist im Gesamtorgankomplex und anatomisch ähnlich groß ist wie der Penis und nicht auf minimale kleine 1 Zentimeter sind, sondern als Schenkel in den Labien und dreidimensional vorhanden ist.
Ja, also 11 Zentimeter habe ich gelesen, das fand ich schon beeindruckend, das mal so als Botschaft an die Männer, ne? Und ich fand einen sehr schönen Vergleich, den ich im Güncast gehört habe, deswegen kann ich es mir jetzt gut vorstellen, dass es ein bisschen aussieht wie ein Pinguin. Also das sozusagen an dem Knöpfchen, oder wir müssen es ja korrekt benennen, ne, dass an der Eichel, die auch eine Vorhaut hat, dass da eben 2, 4 Schwellkörper dranhängen, die sozusagen wie so Schenkel an den Seiten sind. Das finde ich schon, ja, eine wichtige Info.
Genau, das ist beeindruckend und das, wenn man diese Info nicht hat, ist es so ungefähr, wie wenn ein Junge oder ein Mann nicht wüsste, dass der Penis da ist. Das ist doch eigentlich unvorstellbar.
Genau, ja. Und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen, ja, kann man verstehen, wo eure Mission herkommt, ne? Dass ich eben glaube, auch wir sind ja ähnlich alt und wenn wir an unsere Anatomiestunden während der Hebammenausbildung denken, glaube ich, dass da ganz viel Uterus und Becken und Beckenboden drin vorkam, aber also an Klitoris und auch was Vulva und Vagina und die Benennung anbelangt, würde ich mal sagen, waren wir da noch nicht so weit, oder? Was meinst du?
Ja, ganz genau. Beckenboden haben wir uns anatomisch vorgestellt und auch alle Namen dazu gelernt. Aber auch da ist sicherlich ein Unterschied jetzt am Entstehen in der Funktion in diesem Organcluster, weil auch die Beckenbodenzentren jetzt bei den Frauen oder in der Gynäkologie deutlich mehr Bedeutung haben. Und das finde ich ganz spannend. Der Entwicklung. Also zumindest ja. Hier in Berlin.
Auf jeden Fall. Was dazugehört zu dieser Wiederentdeckung ist ja auch, dass ganz spannend ist zu gucken, wie man denn in der Vergangenheit über die Klitoris oder die ganze Anatomie geredet hat und Bescheid wusste. Kannst du dazu was erzählen?
Ich glaube, dass es ganz früh eigentlich schon Kenntnis gab, bestimmt schon die alten Ägypter, die da möglicherweise deutlich mehr Kenntnisse haben, als man dann über Jahrhunderte in Büchern gefunden hat. In den Anatomiebüchern war das korrekte Wissen gar nicht mal so sehr spät da. Es gab dann schon Anatomen, die dann um 1600, weiß nicht was, durch Injektionen auch darstellen konnten. Also ich rede jetzt im pathologischen Bereich, ne? Ja. Und sehr wohl wussten, dass es diese Schwellkörper gab. Von daher sehr erstaunlich, dass das nicht weiter erforscht wurde. Und möglicherweise oder vermute ich mal, dass es auch fehlende Frauen in diesen Berufen war, die da weiter das vorangetrieben hat. Und die Männer, die ja wahrscheinlich auch ein Sexualleben mit Frauen hatten, das so nicht eins zu eins gefunden haben. Ne?
Ja, weil es ja schon auch, muss man sagen, nicht zu sehen ist und vielleicht liegt es ein bisschen damit dran, aber eben wenn man sich anguckt, wann das losging, eben da schon in der Antike oder ich fand auch sehr spannend, dass der das im 16. Jahrhundert etwas genauer gemacht hat, nun ausgerechnet Columbo heißt, also der da auch was entdeckt hat, fand ich eine schöne Analogie und trotzdem ist ja viel in Vergessenheit geraten an Zeichnungen und an Wissen und
alle Anatomen waren sich zum Beispiel einig, dass es keine Erektionsfähigkeit der Klitoris gibt. Und das ist doch beeindruckend.
Ach, ja, das ist beeindruckend. Also da hat man ja das Gefühl, da ist ein bisschen Vorsatz dahinter. Aber gut. Und wann wurde denn sozusagen diese ganze Anatomie wiederentdeckt? Kann man das an einem Zeitraum oder an einem Jahr oder so festmachen? Ist schwierig wahrscheinlich, ne? Das ist so eine Entwicklung.
Das ist eine Entwicklung. In den Anatomiebüchern gab es dann diesen Kobelt, der das, glaube ich, 1600 so viel schon eben auch dargestellt hat. Und dann war ja schon klar, dass es also über diesen Wilhelm Walder ja, das war dann so 1896, also das ist jetzt so lange noch nicht her, aber da wurde es dann schon verglichen mit dem Penis und es wurde schon eine 1:1 Übertragung gemacht und erkannt, dass der Aufbau sehr ähnlich von der Struktur her ist. Die Worte, die da noch benutzt wurden, die sind jetzt für uns aus der heutigen Sicht schon komplett befremdlich. Und wie die großen Schamlefzen zum Beispiel für die Vulvalippen. Oh, ja. Und ja. Sie waren sich nur sehr unsicher in der Beschreibung der Funktionalität dann.
Ja, also es gab sozusagen Erkenntnisse, aber sie wurden eben vielleicht manchmal auch, was heißt falsch, aber noch in Unkenntnis anders zugeordnet, wäre jetzt so mein Eindruck.
Genau, Sie haben dann schon relativ früh auch erkannt, dass im Vaginalbereich weniger sensible Nerven sind. Und unklar ist dann, wie viel Lust hat denn eine Frau bei dem Fortpflanzungsakt? Und da haben Sie sich schon ferngehalten, das genauer zu erklären.
Ja. Ich finde, daran merkt man dann schon auch sehr, wie männerdominiert die Forschung, die Medizin, die Geburtshilfe, die Gynäkologie war und ist, dass sich da sozusagen nicht so eingehend mit beschäftigt wurde, in der damaligen Zeit zumindest, ne?
Auf jeden Fall. Es war sehr über diesen Fortpflanzungsakt und immer in diesem Prinzip, auch später dann noch, als man es sogar schon besser in den Anatomiebüchern lesen konnte, dieses funktionale Schlüssel-Schloss-Prinzip, wo in der Vorstellung war, dass der Penis und in der Penetration in die Vagina reingehört und das wohl das Gegenstück sein muss. Obwohl man von der Anatomie schon wusste, dass von der Embryonalentwicklung her ja die Klitoris dem Penis gleichgestellt ist. Also gleichgestellt das war ist. Nicht sehr gut bis zu Ende geforscht. Ne?
Ja, genau. Dann habe ich in der Vorbereitung gefunden, dass tatsächlich in dieser ganzen Geschichte auch Freud eine Rolle spielt. Da weißt du mehr als ich, vermute ich mal.
Ja, das war sicherlich zu der Zeit sehr interessant, aber doch auch letztlich auch irreführend über diesen reifen und unreifen Orgasmus. Der unreife Orgasmus, der über die Stimulation der Klitoris ermöglicht ist, und die reife Frau, die eben über diesen vaginal stimulierten Orgasmus erst eine reife Frau eben darstellt. Und das ist, glaube ich, bis heute in vielen Köpfen drinne und hat zu sehr viel Unsicherheit geführt. Und jetzt war Freud nicht der, der für Operationen in dem Bereich sich eingesetzt hat, aber nichtsdestotrotz war in diesem Zeitalter, also er hat ja bis 1939 gelebt, also ist jetzt nicht vor ganz, ganz lange her, gab es ja dann auch eine Patientin von ihm, die sehr lange Psychotherapie gemacht hat und wegen Erektionsstörungen, würde man es beim Mann sagen, Fertilität hieß es bei ihr, und die darunter gelitten hat, dann später letztlich selbst eine Forschung gemacht hat und den Abstand der Klitoris zur Vagina gemessen hat und schon festgestellt hat, je näher die ist, so war ihre Beschreibung, desto eher hat sie auch einen Lustgewinn, und hat dann tatsächlich selbst sich einer Operation unterzogen, wo, die in meinen Ohren sich auch pervers anhört und in Bildern auch nicht schön ist, wo die Klitoris eben deutlich näher gelegt wird, um beim Verkehr zu mehr Stimulation zu führen.
Das ist aber, also das hört sich ja für unsere Ohren doch ein bisschen befremdlich an. Und das war eine Patientin von Freud.
Ja, das Marie Bonaparte war das. Und das war 1927, wo sie die, und diese Operation, die wird auch noch beschrieben, die findet man auch noch in Büchern. Und da ist man ja glücklicherweise weit weg von. Dieser Irrtum, den höre ich heute noch auch bei den Betreuungen bei Frauen im Wochenbett zum Beispiel, das Empfinden, und dass sie denken, bei mir geht es leider nicht so und so, wenn mein Mann und ich so und so zusammenschlafen. Und das finde ich schon immer als Defizit, höre ich das raus, als würden die Frau das für sich als Defizit empfinden.
Ja. Also ich glaube, das ist schon ein weit verbreiteter Annahme oder ein Glaube, ne, dass sozusagen eigentlich der richtige Orgasmus der vaginale Orgasmus ist. Und also da haben sicherlich auch andere noch Anteil dran, aber das hat Freud wahrscheinlich, wenn er das als reif und beziehungsweise als unreif und reif bezeichnet hat, hat er da schon auch einen Anteil dran, würde ich jetzt sagen.
Genau, und dann gab es ja diesen G-Punkt, den dann, der nach Gräfenberg benannt wurde, der war ja schon für mich als junge Frau, als revolutionär, dass das durchaus gar nicht nur durch diese sogenannte Penetration entsteht, sondern da durchaus, wenn man sensibel tastet, was anderes sein sollte. Von daher passt es für mich sehr gut in diese Vorstellung, dass da eben dreidimensional Schenkel angelegt sind, die in der Erektion auch an der Vaginalwand zu stimulieren sind. Das finde ich total naheliegend eigentlich.
Also ich glaube auch, wenn man sich die wirklich korrekten Bilder anguckt, dann wird einem klar, wo da welche empfindlichen oder sensiblen Zonen sind. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Mein heutiger Gast, Claudia Reinbey, wird auf dem Forum Hebammenarbeit Ende November in Mainz einen Vortrag zur Anatomie der Klitoris halten. Den Link zum Kongress und weitere Infos, auch zum Buch von Dr. Mindy Mangler, findet ihr in den Shownotes am Ende der Episode. Und jetzt weiter, viel Spaß mit dem Interview.
Interessant hat das dann ja eine Urologin rausbekommen, dass das, also die Helen O'Connell, dass es komplett unterschiedlich aufgeklärt und gehandhabt wird bei urologischen Operationen und bei Männern durchaus immer schon im Vorgespräch besprochen wird, erst recht im Nachgespräch über mögliche Veränderungen auf ihr Sexualleben und erektile Dysfunktion und das bei Frauenaufklärung eigentlich untergeordnet bis gar kein Thema war. Und sie hat da geforscht und war da sicherlich die Revolutionärin in diesem Bereich, da genauer hinzugucken, die Wiederentdeckerin. Und das finde ich super spannend, weil sie es dann endlich mal mit den Techniken, die wir inzwischen haben, im MRT gut darstellen konnte. Und so einfach war es. Und seitdem, dass diese 3D-Modell deutlich mehr in unserem Kopf ist.
Ja. Also eben, das, wir haben ja jetzt nicht mehr das Problem, wie die Zeichner im 16. Jahrhundert, dass wir es nur zeichnen können, sondern wir können es ja ganz anders darstellen. Ne?
Genau.
Und spannend, dass das eine Urologin rausgefunden hat. Ja, und ich finde das auch nochmal einen wichtigen Hinweis. Und da kommt ja auch deiner Chefin ein Verdienst zu, wenn ich das richtig verstanden habe, dass eben bisher das so war, dass auch in den OP-Aufklärungsbögen bei Operationen, die jetzt die Vagina oder die Vulva betreffen, das nicht korrekt dargestellt war oder ist, oder? Ist das richtig?
Das ist absolut richtig. Da hat sie ja auch vom Thieme Verlag Unterstützung bekommen. Die haben die Bögen überarbeitet. Und jetzt ist die Wortwahl eine andere, aber auch die Darstellung eine andere. Und das, glaube ich, macht was mit den Leuten, die in dem Bereich arbeiten, aber auch in der täglichen Aufklärung. Es gehört natürlich auch später in, oder überhaupt jetzt schon, in Biobücher für Kinder rein. Aber spätestens, wenn wir einen Eingriff machen, sollte die Frau ja wissen, um was es geht. Und dann solltest du diesen Bereich auch ordentlich gezeichnet oder dargestellt oder besprochen wissen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, wenn man Männer darüber aufklärt, dass ihre sexuelle Lust nach einer OP sich verändern kann, dann aufgrund der Anatomie erstmal, dann ist das bei Frauen eben genauso wichtig. Ja, schön, dass sich das verändert.
Genau.
Langsam.
Und das sind einmal die Aufklärungsbögen von den Zeichnungen, aber auch von den Worten, die anders benutzt werden. Und das finde ich total interessant, weil das merken wir ja jetzt, dass zum Beispiel diese Klitoris in der Populärwissenschaft, aber auch in der Popkultur sich mehr verbreitet hat um das Wissen darum. Und jetzt stellt man auf einmal fest, dass die jungen, insbesondere Frauen, die jungen Frauen über die verschiedenen sogenannten sozialen Medien ganz andere Worte benutzen als möglicherweise der deutlich ältere Gynäkologe. Das finde ich auch ganz spannend. Das fängt schon bei den kleinen Worten an wie Schambehaarung oder Intimbehaarung. Und wenn ich das merke und drauf achte, merke ich das im Kreißsaal auch schon. Die Frauen benutzen andere Worte. Warum Schamhaare?
Genau, warum Schamlippen.
Richtig.
Und trotzdem merke ich an mir, wenn man so groß geworden ist, ja, dass man sich wirklich bemühen muss. Also ich will das auf jeden Fall tun, aber ich merke so auch in der Betreuung, wie schnell mir das dann auch rausrutscht, ne? Und ich vergesse statt Vagina, also statt Scheide, Vagina zu sagen oder eben die Vulvalippen und so. Also da ist schon auch, ja, man muss sich dran gewöhnen.
Ja, das war, glaube ich, aber immer so bei Worten, die mal irgendwann Schamlefzen hießen, die aber jetzt Labien heißen. Oder ja. Ich zum Beispiel benutze eigentlich so gut wie nie das Wort Jungfernhäutchen, weder in meiner Erziehung mit den Töchtern und noch im Wochenbett. Weiß aber auch im Kreißsaal oder in der Gynäkologie, dass es Frauen oder Familien wichtig ist, gibt's da dieses Jungfernhäutchen. Heute wissen wir aber, dass das als Hymen gar keine Trennhaut ist, sondern eher eine Hautfalte. Wenn man das einmal so im Kopf registriert hat, wird man das nicht mehr einfach so bei der Aufklärung seiner Kinder ein Jungfernhäutchen betonen.
Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, da ist auch, sage ich mal, noch viel Aufklärungsbedarf eben. Du hast es erwähnt, die Biobücher, also nicht nur die Lehrbücher, sondern die Biobücher, die Schulbücher. Und wenn ich daran denke, dass viele Hebammen ja auch Unterricht in Schulen machen, geht's ja da schon los, ne? In der Grundschule dann mit den Kindern auch anders darüber zu reden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein Mosaiksteinchen in dem ganzen Mosaik der Veränderung ist.
Das glaube ich auch. Es gibt uns Sicherheit. Bestimmte Sachen haben wir gefühlt eh schon ähnlich gesehen. Es gibt uns aber Sicherheit, das genau so auch umzusetzen, auch bei Kindern und deren Eltern, die vielleicht das dann auch diese Unterlagen sehen.
Genau, genau. Weil ich finde, es hilft ja, also mir hat zumindest auch geholfen, da nochmal drüber nachzudenken, warum wurde das so genannt? Warum wurde es auch verschwiegen? Ne? Also ich glaube, für die Vergangenheit sind wir schnell dabei, dass wir sagen, ja, es hatte religiöse Gründe und die Prüderie und so. Aber wir müssen uns ja schon auch ein bisschen selbstkritisch fragen, warum das immer noch in weiten Teilen so ist. Warum heißt es Kitzler, Knöpfchen? Also warum macht es das so klein?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ne? Ich fand es ja damals schon mal gut, dass es überhaupt benannt wurde, Kitzler. Deswegen ist es ja für mich auch ein Entwicklungsschritt, das noch größer sozusagen zu sehen. Und warum werden Worte anders benutzt? Warum wird das? Ich denke, dass es eine Prüderie war, dass es traditionell religiöse, patriarchalische Einflüsse hat, ob das bei uns in der Kultur ist, wo die Fortpflanzung für die Frau wichtig war oder für die Familie wichtig war, aber deren Sexualität überhaupt kein Thema. Oder auch bis hin zu Kulturen, wo auch heute genau auch dieser Bereich sogar mit schlechten Operationen entfernt werden, um genau das der Frau zu nehmen. Das sind Machtstrukturen.
Auf jeden Fall. Und insofern ist das sicherlich auch nochmal etwas, worüber es sich lohnt nachzudenken, dass wir da über unsere, ja, über unsere weibliche Lust auch und deren Stellenwert nachdenken und da eben auch verbal zu stehen. Also da spielen ja auch noch andere Dinge eine Rolle, aber wenn man Worte für etwas findet, ist das ja schon mal ein guter Anfang, yeah, denke ich.
Ich habe ein neues Wort gefunden, was ich ganz spannend fand, das war der Orgasmus-Gap. Hast du schon mal gehört?
Nee, was ist das?
Orgasmus-Gap bezeichnet den statistischen Unterschied zwischen Orgasmen bei Sexualkontakten zwischen Männern und Frauen. Frauen erleben signifikant und deutlich seltener Orgasmen als Männer. Und das kann auch heute noch mit fehlenden anatomischen Kenntnissen, zum Beispiel auch bei Männern, über die Frau mit zu tun haben. Und je mehr wir das thematisieren, desto mehr verändert das vermutlich auch die Sexualwelt bei den Paaren oder eben auch bei den Frauen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das spannt auch nochmal den Bogen zu, wie kommt dieses Thema auch in unserer Hebammenarbeit vor? Dass ich schon glaube, wenn wir uns mit der Anatomie nochmal beschäftigen, uns klar machen, wo diese Klitorisschenkel sitzen an den Seiten, dann hat das ja schon eben Auswirkungen, wenn wir anfangen von Hebammenunterricht an Schulen, dass man das den Kindern beibringt, aber natürlich auch im Wochenbett in der Schwangerenvorsorge, beziehungsweise was würdest du sagen, was ist für dich, wenn du im Kreißsaal bist, davon relevant, wobei kommt das ins Spiel?
Also wir haben uns beim Thema Episiotomie natürlich nochmal damit auseinandergesetzt. Erstmal, wenn eine Episiotomie wegen kindlichen schlechten Herztönen notwendig ist, ist schon mal gut zu wissen, dass diese Schenkel doch sehr zur Seite verschoben werden, dass jetzt nicht automatisch da Verletzungen gesetzt werden. Das ist schon mal gut zu wissen. Nichtsdestotrotz hat es bei uns einen Einfluss auf die Episiotomie-Quote, die ja in Deutschland circa bei 16,5% ist. In den BIAB-Kreissälen war das bei 13%. Wir haben eine Episiotomie-Quote von 3%. Das ist schon für die werdenden Hebammen, die in mehreren Kreissälen eingesetzt werden, die beobachten, dass das ein deutlicher Unterschied ist. Das ist unser Gefühl, da möglicherweise was zu verletzen. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich trotzdem auch Verletzungen entstehen können durch die vaginale Geburt und unsere Ärztin nochmal neu betont haben, dass sie jetzt nochmal sensibler nähen und hinterher auch aufklären. Das Nachgespräch geht nicht nur, achten Sie auf die Wundheilung, die sollte so und so und so sein, sondern auch über die sexuelle Empfindung, dass es der Ärztin bewusst war, dass es ein sensibler Bereich ist, dass mit besonderem Nahtmaterial und Vorsicht genäht wird, mit den Anatomiekenntnissen, dass genau das hoffentlich so erhalten bleibt, wie das sein soll.
Ja, und das ist ja dann auch nochmal was für die Hebammen im Wochenbett wichtig ist, dass sie dahingehend vielleicht die Frauen einfach nochmal sensibler fragen, ne? Wenn sie wissen, so wie das mit der Anatomie ist und wie einfach, ja, wenn der kindliche Kopf sich durch die Vagina schiebt, wie der da auch die Anatomie verändert, hoffentlich nicht verletzt, aber wir wissen alle, dass das natürlich eine spürbare Veränderung mit sich bringt.
Ja, und jetzt die werdenden Hebammen, die jetzt bei uns der erste Jahrgang sind, die von der Charité vom Studium herkommen, die haben das auch schon in ihren Bachelorarbeiten und haben das zum Beispiel auch nochmal thematisiert, diese Biofeedback-Tools für im Wochenbett dann möglicherweise anzubieten, die den Beckenbodenbereich anders ansprechen und sensibilisieren. Also über diese jungen neuen Kolleginnen, über diese jungen gewordenen Müttern verändert sich auch in dem Bereich was, dass man das im Thema Sexualität anspricht und nicht nur darüber, wann sie wieder schwanger werden kann.
Ja, und ich habe mich gefragt, ob das nicht für uns auch wichtig zu wissen ist, wenn wir vaginal untersuchen. Natürlich sollte es immer so sein, dass wir das mit größter Vorsicht und sensibel machen. Aber wenn man um die Lage, der dann ja oft in der Schwangerschaft und während der Geburt sehr durchbluteten Vulvalippen und so weiß, hilft da die Anatomie ja, glaube ich, auch noch mal ein bisschen da entsprechend aufzupassen, oder? Was meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Und uns Hebammen kam da ja das sehr entgegen, dass man gar nicht mehr so häufig untersucht, wie wir das noch gelernt haben, sondern von häufiger Untersuchung wird es auch nicht schneller. Und wir achten darauf tatsächlich, möglichst nur alle 4 Stunden zu untersuchen. Also das macht zum Beispiel auch einen Unterschied.
Ja, spannendes Thema, wo, glaube ich, alle für sich noch was entdecken können. Ich fand auch sehr spannend in der Vorbereitung, deine Chefin hat ein Buch geschrieben, das große Gyn-Buch. Und da ist tatsächlich, finde ich jetzt, ich habe nicht so den Vergleich, aber verglichen mit anderen gynäkologischen, geburtshilflichen Büchern, die ich so kenne, die für Laien geschrieben sind und nicht für die Fachwelt, ist da wirklich viel Platz für die Anatomie der Klitoris, hat sie dem gegeben und das hat mir Spaß gemacht zu lesen. Also das fand ich gut.
Ja, sind wir natürlich alle, gehen wir alle mit, sind ganz stolz darauf, dass die Veröffentlichung war jetzt auch und die Lesung wird im Pfefferwerk sein im November, am 17. November und wir freuen uns alle da schon sehr drauf.
Ja, das glaube ich. Ja, und wahrscheinlich wird aber auch dein Vortrag in Mainz spannend sein, weil es eben wichtig ist, vielen Kolleginnen das immer wieder nahe zu bringen, was wir hoffentlich hiermit auch getan haben. Und mir fällt gerade auf, dass ich noch eine Sache aufklären muss, die du am Anfang oder ich habe dich vorgestellt als Simulationsinstruktorin. Sag doch bitte kurz, was sich dahinter verbirgt.
Ja, ich biete mit meinem Oberarzt zusammen Simulationstraining an. Wir machen das regelhaft im Kreissaal. Und bei uns, weil wir früher Hebammen in eine Fortbildung, Ärzte in die andere geschickt haben, jetzt heißt es eben, die zusammenarbeiten sollten, auch zusammen trainieren. Da geht es auch um Kommunikationsregeln, woher weiß ich, was ich machen muss. Und inzwischen trainieren wir auch andere Häuser. Wir trainieren die Brandenburger Feuerwehr, aber auch 3 Geburtshäuser, was zeigt, dass Kolleginnen das gut tut, ohne Patientengefährdung miteinander Notfallsituationen zu trainieren.
Toll, gute Idee.
Ja.
Viel Erfolg dabei weiterhin und ich danke dir für das spannende Gespräch.
Ja, danke für die Einladung. Tschüss.
Gerne. Tschüss. Das war Hebammenkundig, der monatliche Thieme-Podcast. Für Hebammen und alle, die es werden wollen. Danke, dass ihr uns heute zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Abonniert uns über Spotify, Apple Podcast oder wo ihr eure Podcast am liebsten hört.